Autorität, wie wird sie wirksam? Ich steige ein mit einem Gebet aus Epheser 1 und Epheser 3. Aber in Jesu Namen bitte ich dich, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für uns Heilige ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dir, Vater, der du der rechte Vater bist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass du Kraft gibst, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit stark zu werden, durch deinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. So können wir mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre, dir sei Ehre, in der Gemeinde und in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wir befinden uns immer noch in dieser Predigtreihe, wo es um Identität, Autorität und Mission geht. Letztlich den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Letzte Woche hat Heidi etwas gesagt zu den Grundlagen göttlicher Autorität. Heute werde ich was dazu sagen, wie göttliche Autorität wirksam werden kann. Also wie sie sich im Leben eines Nachfolgers Jesu so zeigt oder zeigen kann. Denn eines ist klar, und das möchte ich am Anfang dieser Predigt schon betonen. Jeder Nachfolger Jesu hat Autorität. Jeder. Autorität, die weit über seine Möglichkeiten hinausgeht. Und deshalb hat Jesus zu uns als Nachfolgern ja schon gesagt, Matthäus 16, die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen. Wörtlich übersetzt müsste man jetzt sagen, so werden sie genesen. Das kannst du nicht tun, wenn du keine Autorität hast. Auf keinen Fall. Oder wenn Jesus zu uns als seinen Nachfolgern sagt, Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das kannst du niemals umsetzen, wenn du keine Autorität hast. Es ist also nicht die Frage, ob du als Nachfolger Jesu Autorität hast, sondern es ist die Frage, wie kann diese Autorität durch dich wirksam werden? Beziehungsweise, wie kann sie sich in deinem Leben oder durch dein Leben bei anderen Menschen entfalten? Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen näher an. Und wir tun das mit einigen Versen aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Epheser 3, 14 bis 21. Ich habe diesen Text überschrieben mit Autorität, wie wird sie wirksam? Im Grunde sind diese Verse 14 bis 21, die ich vorhin gebetet habe, nicht mehr und nicht weniger als ein intensives Gebet. Paulus möchte nicht nur für seine Zuhörer beten, sondern sicher auch, dass dieses Gebet ist sicher auch dazu bedacht, dass wir als Zuhörer mit hineingenommen werden. Und darum habe ich es zu Anfang gebetet, um uns alle mit hineinzunehmen in dieses Gebet. Wie ist es bei dir, wenn du dich für eine Sache interessierst? Möchtest du da lieber nur Zuhörer sein oder vielleicht auch Zuschauer? Ich glaube, in den meisten Fällen werden die meisten von uns Zuschauer sein wollen. Wenn es allerdings um was geht, was uns wirklich wichtig ist, dann möchten wir doch mittendrin sein, statt nur dabei, oder? Nicht nur zusehen, aktiv sein. So geht es mir, wenn ich diese Worte aus Epheser 3, 14 bis 21 lese und bete. Ich möchte sie unbedingt haben. Um was dabei geht, möchte ich gleich noch ausführen. Zunächst geht es mir einfach nur darum, ich möchte es haben. Ich möchte es haben. Diese Worte nicht nur lesen, diese Worte nicht nur hören. Ich möchte nicht nur Zuhörer sein, Zuschauer sein, obwohl es ja schon überwältigend sein kann, wenn diese Worte im Leben eines anderen Menschen sichtbar werden. Das ist ja schon klasse. Aber mir reicht es nicht aus. Und deshalb habe ich diese Worte auch zu meinem täglichen Gebet gemacht. Morgens in aller Frühe, zwischen 5 und 6, wird es gebetet. Es sind die Worte aus Epheser 1, 17 bis 23, das habe ich im ersten Teil des Gebets am Anfang gebetet, und aus Epheser 3, 14 bis 21, das ist ja der Bibeltext für heute. Ich habe es ganz bewusst an den Anfang dieser Predigt gestellt. Einfach, damit ich es nicht nur selbst erlebe, sondern dass es auch andere erleben können, andere Nachfolger. Ich möchte vor allem erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes das Leben von Menschen, auch mein eigenes Leben, so verändert und bestimmt, dass nur noch das geschieht, was Gott möchte. Und ich damit etwas sein kann zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist ja das, was Paulus in Epheser 1 zum Sinn unseres Lebens erklärt hat. Etwas sein zum Lob seiner, zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Ich möchte es unbedingt sein und ich möchte es auch haben. Und damit, so hoffe ich, habe ich jetzt so ein bisschen eure Neugierde geweckt, so ein bisschen, dass wir uns gemeinsam, vielleicht auch mit persönlichem Interesse, das anschauen können, was Paulus hier geschrieben bzw. gebetet hat. Denn auch wenn es nur Worte für ein Gebet sind, wir werden darin erfahren, wie unsere Autorität wirksam werden kann. Und das ist für mich was ganz Herrliches an den Worten der Bibel. Fantastisch. Nicht nur Worte, ich lese es halt und ja, es sind ein paar Informationen drin, die kann ich zur Kenntnis nehmen oder vielleicht auch nicht, ja. Sondern die Heilige Schrift, sie ist so tief angelegt, dass auch in der, ich sag mal bildlich gesprochen, in der zweiten Reihe noch Offenbarung und Weisheit zu finden ist. Ich habe schon manches in der Schrift einige Male gelesen. Erst beim dritten, vierten Mal hat es Klack gemacht. Ah, das ist gemeint. Das ist die wirkliche Weisheit dahinter. Das finde ich wirklich, wirklich spannend. Und so ist es auch mit dem Thema Autorität und diesem Gebet in Epheser 3. Hier verbergen sich in der zweiten Reihe drei Bereiche, die geistliche Autorität wirksam werden lassen können. Und diese Bereiche sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Ich beginne mit Glaube. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er uns Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Für mich persönlich ist diese Aussage zunächst mal ganz eng verbunden mit Worten aus Jakobus 4. Dort schreibt der Apostel Jakobus: So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. So seid nun Gott untertan. Und das tue ich dann auch ganz praktisch, indem ich meine Knie vor Gott beuge, wenn ich mit ihm rede. Ich mache das nicht die ganze Zeit, wenn ich mit Gott zusammen bin. Und ich mache auch kein Gesetz daraus, so nach dem Motto, also du kannst dich Gott nur unterstellen, wenn du beim Gebet auf den Knien bist, sonst geht das nicht. Das stimmt natürlich nicht. Ich persönlich knie mich zum Gebet vor Gott, wenn ich ihm mein Leben hingebe. Das geschieht mit ganz wenigen Ausnahmen jeden Morgen. Ich stehe sehr früh auf, weil mir die Ruhe des Morgens wichtig ist. Und weil ich um 5 Uhr morgens noch ungestört zusammen sein kann mit Gott. Das ist einfach so. Ja, da bin ich schon 1,5 Stunden wach. Und während ich bete, habe ich immer wieder dieses Bild von der Stiftshütte des Volkes Israel vor Augen, wie sie in der Wüste aufgebaut war. Im Vorhof, direkt vor der Stiftshütte, wir sehen da ganz viel Feuer drauf, da ist ein großer Altar. Da hat das Volk Israel Opfer der Sühnung dargebracht. Es sind auch Opfer der Reinigung gewesen. Und im Hintergrund schwingen dabei für mich die Worte mit, die man oben lesen kann, aus Römer 12, wo Paulus sagt, ich ermahne euch nun, liebe Schwestern und Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Für mich ist das ein ganz bewusster Akt, bei dem ich mich, um im Bild zu bleiben, auf diesen Opferaltar lege. Mich Gott zur Verfügung stelle. Wie gesagt, ich mache aus diesen Dingen kein Gesetz. Ich erzähle einfach nur, habe ich gedacht, wie ich es mache. Und vielleicht kann der eine oder andere denkt, oh, das deckt so bei mir an, vielleicht kann ich es zukünftig auch so machen. Okay. Ich sage nur, wie ich es mache. Paulus hat einmal folgende Worte zu seinem geistlichen Sohn Timotheus gesagt, oder beziehungsweise hat es ihm geschrieben. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn ich mich bildlich auf diesen Altar Gottes lege, dann ist mein Gebet, Herr, lass mich ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch. Auch deshalb ist für mich dieses ganze Bild so wichtig. Ich denke, jeder von euch hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass er ein Gefäß vor sich hatte, dass es voll, das voll war. Da kann man nichts mehr reinfüllen. Wir Menschen können mit so vielen Dingen angefüllt sein, die nicht von Gott geführt sind, von Gott inspiriert sind. Eigene Ziele, eigene Ideen, eigene Vorhaben, die nicht mit Gott besprochen worden sind. Eigene Wege, wo wir vorher nicht Gottes Führung mit ihm besprochen haben. Sorgen, die wir nicht bei Gott abgelegt haben und. Menschen können mit allem Möglichen beschäftigt sein. Ich möchte mich an jedem Morgen von Gott lehren lassen und von Gott reinigen lassen, damit seine Ziele, damit seine Projekte, seine Vorhaben, seine Wege, seine Entscheidungen genügend Platz haben, damit ich etwas sein kann zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich glaube, wenn das passiert, wird es auch möglich werden, dass er uns Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Und auch bei diesen Worten werde ich an andere Worte von Paulus erinnert, die er gesagt hat, diesmal in Bezug auf unsere Versorgung. Er sagt, mein Gott wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Diese Worte sind wie eine Verstärkung dessen, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß, dass ich aus mir heraus schwach bin. Viel zu oft habe ich versucht, geistliche Autorität aus meiner eigenen Kraft heraus zu produzieren, herzustellen, wirksam werden zu lassen. Und da habe ich immer wieder verloren. Kraftlos gewesen, ohne Autorität geblieben. Und in dem Moment sagt dann Gott zu mir, Hans-Werner, auch diesem Mangel in deinem Leben werde ich abhelfen aus dem Reichtum meiner Herrlichkeit, damit du etwas sein kannst zum Lob meiner Herrlichkeit. Das ist genial. Und es führt uns zum nächsten Bereich, durch den Autorität in unserem Leben wirksam werden kann und von Glaube zu Liebe. Dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. So können wir mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnisse betrifft, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Dass es bei dem, was wir bisher besprochen haben, wirklich um einen Akt des Glaubens geht, das wird mit diesen Worten bestätigt. Jesus Christus wird in jedem Herzen Wohnung nehmen, das glauben kann, dass es so ist. Also Jesus nimmt nicht in dir Wohnung, wenn du nicht glauben kannst, dass er das tut. Du musst es ihm schon abnehmen. Glaube an Jesus und sein Wort hat ganz viel damit zu tun, ob Menschen Gott vertrauen können oder nicht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal beobachtet, zum Beispiel bei einem Hund. Wenn dir ein Hund noch nicht vertraut, dann sitzt er immer in so einer Art Lauerstellung dir gegenüber. Jederzeit bereit, zum finalen Sprung anzusetzen, um dich als seinen Gegner zu bekämpfen, zu verletzen, niederzuringen in irgendeiner Form. Wenn dir der gleiche Hund allerdings vertraut, dann wird er locker dasitzen, sich vielleicht sogar auf den Boden wälzen, dir seine Bauchseite zeigen, damit du sein Fell kraulen kannst. Wenn das geschieht, dann traut der Hund dir einfach nichts Böses zu. Er verlässt sich darauf, dass ihm nichts geschieht, wenn er dir seine empfindlichste Stelle zeigt. Und Ähnliches geschieht, wenn ich morgens mein Leben auf den Altar Gottes lege, mich ihm voll und ganz hingebe. Wenn ich das tue, sag, Herr, hier ist mein ganzes Leben. Okay, dann weiß ich ja nicht, was Gott mit diesem Gefäß Hans-Werner so alles vorhat. Wenn ich mich meinem Gott völlig ausliefere, kann er ja sonst was mitmachen. Aber ich vertraue ihm. Schenk seinen Worten Glauben. Und das bedeutet, dass ich Gott meine empfindlichste Stelle ausliefere. Mein Leben und mein Herz. Alles, was mir wertvoll und wichtig ist, das soll er bestimmen können. Darüber soll er Herr sein. Ich möchte es nicht mehr selbst bestimmen. Das bedeutet für mich, dass Jesus Christus in meinem Herzen wohnt. Nicht nur als Mieter, sondern als Besitzer meines Herzens. Und da ist ein Unterschied. Ich glaube, gestern war es oder vorgestern, hat einer an meiner Haustür geklingelt. Ja, Beratungstermin, Photovoltaik, was weiß ich. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich bin nur Mieter. Dann ist er wieder gegangen. Wenn dir das Haus nicht gehört, bist du uninteressant für mich. Das ist der Unterschied. Also, es gibt einen Unterschied. Auch ob Jesus Mieter in deinem Herzen ist oder ob er Besitzer deines Herzens ist. Nach allem, was ich weiß, bedeutet das, dass damit der Heilige Geist in dir Wohnung macht, wenn er Besitzer ist. Und das hat zur Folge, dass du dann ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Und jetzt sagt Paulus, wenn du das zulässt, wirst du die Dinge des Lebens in einer neuen Dimension sehen. Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Das heißt, wir treten heraus aus der dreidimensionalen Sicht der Dinge. Und es kommt eine vierte Dimension dazu. So vierte Dimension, das ist so ein Titel für so einen Science-Fiction-Film oder sowas, ja. Wir werden mit einer völlig neuen Erkenntnis ausgestattet. Und zwar aus einer neuen Dimension, die alle bisherige Erkenntnis übertrifft. Und das ist die Liebe Christi. Ach, Hans-Werner, Liebe Christi, also echt, das ist doch ein alter Hut. Da kennen wir uns doch aus damit. Das wissen wir doch. Was soll das mit einer neuen Dimension zu tun haben? Liebe. Okay, ja. Stimmt, wenn es zum Beispiel nur darum geht, seinen Nächsten zu lieben, obwohl das, glaube ich, auch schon ein bisschen herausfordernd ist, bei dem einen oder anderen, glaube ich. Oder wenn es darum geht, bildlich gesprochen, die andere Wange hinzuhalten, wenn du benachteiligt worden bist. Oder wenn es nur darum geht, dass wir als Nachfolger Jesu ja daran erkannt werden sollen, dass wir im Wettbewerb miteinander stehen. Wer liebt mehr von den anderen wie ich und umgekehrt so? Ja, also hat ja Jesus gesagt, daran werden sie euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Darüber wissen die meisten Bescheid. Auch wenn wir, glaube ich, schon immer an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Luft nach oben haben, das glaube ich schon. In der Vermittlung von Liebe zu Gott und den Menschen. Aber hier geht es um die vierte Dimension. Nicht nur Breite, Länge, Höhe, sondern Paulus geht es um die Tiefe der Liebe Jesu. Vor allem uns gegenüber. Liebt dich Jesus wirklich? Bist du davon überzeugt, dass Jesus dich liebt? Oder hat er vielleicht deine Krankheit doch in dein Leben geschickt, um dich was zu lehren? Liebt dich Jesus wirklich oder hat er dich vielleicht doch gestraft dafür, dass du nicht auf ihn gehört hast und eigene Wege gegangen bist? Liebt dich Jesus oder ist der Schicksalsschlag in deinem Leben vielleicht doch von Gott gewollt? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Paulus hier von Glaube und Liebe spricht und Glaube hat viel mit Vertrauen zu tun. Kannst du Gott wirklich vertrauen? In allen Dingen deines Lebens, dass er es gut mit dir meint? So sehr, dass du seine Liebe zu dir nicht mehr von den Umständen deines Lebens abhängig machst? So sehr, dass du ihn nicht mehr in Frage stellst, indem du ihm unterstellst, dass er Dinge in dein Leben bringen würde, die er dir niemals zumuten würde? Ich kann mich noch an eine Zeit in meinem Leben erinnern. Das ist von den Jahren her noch gar nicht so lange her. Eine Zeit, in der Gott mal zu mir gesagt hatte, so im Gebet, Hans-Werner, könntest du bitte den Grad meiner Liebe zu dir nicht von deinem Kontostand im Girokonto abhängig machen? Oder von den Schmerzen in deinen Gelenken? Oder von der beruflichen und existenziellen Erfolglosigkeit in deinem Leben? Könntest du das lassen? Das war sehr ernüchternd für mich, wo ich damals doch geglaubt habe, oh, auf Gott lasse ich nichts kommen. Dem vertraue ich voll und ganz. War wohl damals nicht so. Vielleicht ist es deshalb mit der Autorität in unserem Leben manchmal so schlecht bestellt, weil wir nicht Jesus nicht der sein lassen, der er wirklich ist. Der Gott, der pure und reine Liebe ist. Ich persönlich habe da noch Luft nach oben. Und nicht nur deshalb bete ich dieses Gebet aus Epheser 1 und 3 jeden Morgen. Ich muss die Bibel nicht mehr aufschlagen inzwischen, mache ich schon ein paar Jahre, kann man es auch irgendwann mal auswendig. Also wenn ihr einen Text auswendig lernen wollt, einfach immer die Bibel aufschlagen, jeden Tag lesen, macht das 40, 50 Tage lang, dann ist er drin. Das geht so, das klappt. Ich will so lange tun, dieses Gebet beten, bis ich in der vierten Dimension der Liebe Jesus so lebe, dass ich als Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch von göttlicher Liebe und Autorität nur so überlaufe. Vielleicht wollt ihr das ja auch. Dann empfehle ich euch sehr, dieses Gebet für euch zu beten und für die Menschen, die ihr lieb habt. Denn die Fülle Gottes, die von der Liebe flankiert wird, die alle Erkenntnis der Menschheit übertrifft und die auch Autorität hat, ich glaube, die können wir gebrauchen. Und die Menschen, die uns umgeben, sicher auch. Und mit dem im Rücken, lasst uns noch den dritten Bereich anschauen, durch den göttliche Autorität wirksam werden kann. Es ist die Hoffnung. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn sich Menschen in einer ausweglosen Situation befinden, hört man immer wieder den Satz, es hilft nur noch ein Wunder. Manche sagen auch, es hilft nur noch beten. Oder wenn Menschen in wichtige Ämter eingeführt werden, machen nicht mehr alle, aber manche sprechen am Ende der Eidesformel, so wahr mir Gott helfe. Und selbst bei der Trauung sagen die Partner ja, ja und Gott helfe mir. Also wenn du mit jemandem verheiratet wirst wie mit mir, dann brauchst du das schon. Ja und Gott helfe mir. Ja. Aber warum tun wir Menschen das? Ich kann jetzt nicht auf viele einzelne Bereiche eingehen, aber gerade in Situationen wie zum Beispiel dem Eid auf so ein hohes Amt oder dem Versprechen, dass Menschen eine Partnerin oder einen Partner geben, da spüren wir, die Aufgabe, die vor uns liegt, ist, glaube ich, eine Nummer zu groß. Was ist die Lösung? Dass wir uns auf einen berufen, dem wir es zutrauen, dass er es hinkriegt. Auch wenn es wir nicht hinkriegen sollten. Und das nennt man Hoffnung. Eigentlich geht es Paulus in diesem Schlusssatz zu diesem Abschnitt um die Ehre Gottes. Kommen wir gleich noch zu. Dennoch bringt er im ersten Teil dieses Satzes zum Ausdruck, dass für uns als Nachfolger grandiose Motivation sein kann, wenn wir es an uns heranlassen. Ja, müssen wir an uns heranlassen. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Bei diesem überschwänglich, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Überschwänglich, was heißt das denn? Das heißt reich, das heißt übermäßig viel, das heißt überfließend, das heißt ohne Ende und so weiter und so weiter. Das heißt, stell dir mal vor, was Gott für dich tun könnte. Lass es einfach mal zu. Stell dir vor, Geld spielt keine Rolle, alles spielt, Gott kann das für dich tun. Stell dir das mal vor. Dann multipliziere es mit der Unendlichkeit, erweitere es um die Ewigkeit und du hast nur einen Bruchteil dessen, eine Ahnung von dem, was Gott dir geben möchte. Das ist doch krass. Und das ist kein Wohlstandsevangelium für alle, die da ein bisschen kritisch sind. Ja? Steht in der Schrift so, überschwänglich, über alles hinaus. Gott kann einfach alles für uns tun, ob es Menschen möglich oder Menschen unmöglich ist. Und er möchte es durch die Kraft tun, die in uns wirkt. Im Urtext steht da Dynamis. Also das Dynamit des Heiligen Geistes. Dadurch möchte er es tun, dieses Dynamit, das im Tempel des Heiligen Geistes wohnt. Also in dir, wenn Jesus dein Herr ist. Du hast das Dynamit Gottes. Wichtig dabei ist, dass du kein Wasser auf die Lunte gießt, wenn Gott das anzünden will, dieses Dynamit. Das ist schon wichtig. Und diesem allmächtigen Gott sollen wir alle Ehre geben. Sowohl in der Gemeinde als auch in Christus Jesus. Und da Jesus Christus alles in allem ist, wie Paulus in Kolosser 1, 17 bis 23 schreibt, das habe ich vor kurzem mal auswendig gelernt, das ist toll. Da steht mittendrin, und er, Jesus, ist vor allem und es besteht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wow, er ist der Chef der Gemeinde. Weil das so ist, deshalb gehört Gott alle Ehre an allen Orten, in allen Situationen und zu jeder Zeit. Denn wir können nur in seiner Autorität erfolgreich sein. Und das gilt für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich finde, das ist ein grandioser Bibeltext, über den ich heute Morgen jetzt noch gar nicht alles gesagt habe, was man darüber sagen könnte. Ihr wisst ja, zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe, kommt immer noch Offenbarung und so. In Sachen Autorität habe ich so ein bisschen versucht, was zu sagen. Ich fasse es zusammen. Die Predigt habe ich überschrieben mit Autorität, wie wird sie wirksam? Wobei mir es dabei allein um geistliche Autorität gegangen ist. Und die kann bei einem Nachfolger Jesu wirksam werden, damit sie in allen Herausforderungen geistlichen Lebens ihre Arbeit tut. Bei uns selbst, durch uns, für andere Menschen. Die drei Bereiche, die geistliche Autorität wirksam werden lassen können, das sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich glaube, dass Gott uns damit was sagen möchte heute Morgen zu diesen drei Bereichen, weil er mich schon, ja, spannend, wie er mich zu dieser Aufteilung geführt hat. Die Bestätigung für die Wahl dieser Aufteilung, der war für mich, als mir bewusst geworden ist, was in 1. Korinther 13, 13 steht. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist von ihm nicht zufällig so ausgedrückt worden. Und wenn du nach dieser Stelle einen Vers weiterliest, findest du in 1. Korinther 14, Vers 1 den Hinweis, strebt nach der Liebe. Strebt nach dieser Liebe. Warum? Weil sie auch in den anderen beiden Bereichen verborgen ist, in Glaube und Hoffnung. Wir hatten es vom Glauben, der seinen Schwerpunkt vom Vertrauen in den liebevollen Gott und Vater lebt. Wer an Gott glaubt, ihm wirklich vertraut, der zeigt ihm seine empfindlichste, der zeigt ihm seine verletzlichste Stelle, sein Herz. Und warum kann er oder sie das tun? Weil wir es mit dem Gott zu tun haben, der Liebe ist. Darum strebt nach dieser Liebe. Und dann hatten wir es mit Hoffnung zu tun. Hoffnung, die davon lebt, dass da nicht nur einer ist, dem nichts unmöglich ist. Und zwar nicht nur in den Situationen des Lebens, die ausweglos erscheinen. Wir können unsere Hoffnung auf einen Gott legen, der uns in keiner Situation unseres Lebens alleine lässt. So herausfordernd oder auch banal sie ist. Und warum ist das so? Weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der Liebe ist. Darum strebt nach dieser Liebe. Wie ihr das tun könnt? Okay, das ist jetzt schwierig. Wir sind sehr viele individuelle Persönlichkeiten in diesem Raum. Und trotzdem habe ich so einen generellen Tipp für jeden. Bete diese Worte aus aus Epheser 1, 17 bis 23 und Epheser 3, 14 bis 21 jeden Tag. Nicht, weil Gott vergessen hat, was in seinem Wort steht. Nach dem Motto, oh, jetzt muss ich ihn auch noch an das erinnern, was drin steht. Kann sich's nicht merken, muss ich es jeden Tag wieder machen. Nein. Sondern weil der Gott der Liebe dir in Jesus versprochen hat, ich werde auf diese Worte Taten folgen lassen. Streb nach dieser Liebe und dann schaue, dann beobachte, wie Autorität, geistliche Autorität Gottes durch dich wirksam werden wird. Amen.